Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Literaturradio Hörbahn. Autoren. Premierenlesung des Buches Mordsmäßig Münchnerisch. 20 Stadtgeheimnisse. Erster Teil. Haben Sie schon vom Mord im versunkenen Dorf gehört? Oder von dem Ertrunkenen am Asphaltsee? Und beim Carillon soll sich ein Mörder herumtreiben. Meuchelten sich die Autorinnen und Autoren in der ersten, kriminell erfolgreichen Noir-Anthologie durch verschiedene Münchner Stadtteile, drehen sich die Geschichten diesmal um Münchner Stadtgeheimnisse. Diese 20 Stadtteilkrimis entführen zu interessanten Münchner Orten, abseits von Frauenkirche und Olympiaturm. Es lesen 8 Autoren, jeweils 8 Minuten lang, aus ihren Geschichten. Machen Sie sich auf eine Folge von Cliffhängern gefasst, die Lust auf Weiterlesen machen. Hier kommt der erste Teil der Premierenlesung.
Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind geplättet, dass wir jetzt, glaube ich, wirklich bis auf 1-2 Plätze ausverkauft sind. Wir sind hier 120 Leute und ich bin begeistert, dass so viele zu der Vorstellung von dem neuen Buch Mordsmäßig Münchnerisch 2 gekommen sind. Herzlich willkommen. Es gab ja schon einen ersten Teil. Es sind auch, glaube ich, einige da, die bei der Premiere vom ersten Teil vor 2 Jahren schon mal da waren. Das heißt, der war so gut, dass erstens die Leute wieder da sind und zweitens es jetzt ein zweites Buch aus dieser Reihe gibt. Ich bin Barbara Weiß von der Buchhandlung Libro Fantastico. Ich führe Sie heute Abend so ein bisschen von Autor zu Autorin. Die erzählen dann, außer dass sie ihre Geschichten lesen aus dem Buch, erzählen die dann auch immer ein bisschen was, dass sie auch kennenlernen. Und damit der Abend nicht zu lang wird, haben wir uns darauf beschränkt, die lesen immer nur 8 Minuten. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir dann nicht bei allen Geschichten zum Ende kommen. Aber Sie können das Buch ja dann kaufen und die Geschichten zu Ende lesen. Hat auch den Vorteil, die 8 sitzen am Ende hier ganz eng nebeneinander an dem Tisch und unterschreiben die Bücher. Also wenn man das als Geschenk hergibt mit 8 Unterschriften von Autorinnen und Autoren, glaube ich, kommt auch ganz gut. Wir fangen an. Die erste, die Startplatz 1 sozusagen, ist natürlich die Herausgeberin Ingrid Werner. Steht hier auch mit drauf. Wir schenken noch ein Wasser ein. Ingrid Werner ist ursprünglich Juristin, hat bei der Münchner Stadtverwaltung als Juristin gearbeitet. Von der Juristin zum Krimischreiben ist es nicht weit. Da haben wir heute noch einen Fall. Und Ingrid hat in München gelebt und ist dann der Liebe wegen nach Niederbayern gezogen. Okay. Dann kommentiere ich das nicht weiter. In Niederbayern sind aber zum Glück 4 Krimis entstanden, was ja sehr gut ist. Und du hast dich drauf verlegt, Anthologien herauszugeben, unter anderem diese beiden. Und wir gehen mit dir nach Neuhausen. Fangen wir gleich an mit der ersten Geschichte und die heißt Aufgetaucht. Ingrid Werner.
Aufgetaucht. Herbst in Deutschland. Die graue Wolkendecke kooperiert mit dem Feinstaub und hält die Sonne zurück. Diffuses Licht lässt die Tageszeit nur erahnen. Es ist vormittags kurz nach 9. 3 Frauen steigen die wenigen Stufen zum Rainer-Werner-Fassbinder-Platz empor. Die Haare hochgesteckt oder unter einem Kopftuch verborgen. In den Taschen der geblümten Kittelschürzen stecken Wurzelbürste und Wischlappen. Und jede hat einen Eimer voll Seifenwasser in der Hand. Frau Münchmeier stellt ihren schweren Kübel ab. Die Seifenlauge schwappt über den Rand und platscht auf das Wort Amok in der Bodenplatte. Ein Hinweis auf künftige Tätlichkeiten? Nun wohl kaum. Das Amok ist Teil von Warum läuft Herr R. Amok? Und wir sind hier auf dem Rainer-Werner-Fassbinder-Gedenkplatz sozusagen, mit einem Rainer-Werner-Fassbinder-Gedenkkunstwerk. Ein See aus Gussasphalt mit übereinanderliegenden Schichten, in die die Titel seiner Werke eingeprägt sind. Eine 400 Quadratmeter große Huldigung an den Bürgerschreck inmitten von IT-Firmen, Neubauwohnungen und schicken Restaurants. Allmählich kämpft sich die Sonne durch die Wolken, erwärmt die Luft und lässt einen letzten Hauch von Sommer aufkommen. Frau Münchmeier stemmt die Fäuste in die schmalen Hüften und schaut sich um. Hippe, Scheinselbstständige eilen über den Platz zu Designerbüros ihrer goldenen Zukunft entgegen. Im Café nebenan, das sich als Hotspot für gesunde Trendsetter anpreist, wurden die Sonnenschirme geöffnet und die ersten Tische im Schatten sind besetzt. Die Putzfrauen beginnen mit ihrer Arbeit, jede an einer Ecke des Platzes. Dem Mann, der auf der Mitte des Asphaltsees liegt, schenken sie keine Beachtung. Frau Münchmeier wedelt ihr Tuch auf und nimmt den Gussasphalt zu ihren Füßen ins Visier. Die Korowski hat wieder einen neuen, sagt sie wie zu sich selbst und ist sich aber sicher, dass ihre Kolleginnen sie hören. Schon wieder? Inge taucht ihren Lappen in den Eimer. Männer sind ganz verrückt nach süchtigen Frauen, sagt Irene. Diesmal ist es ein Ausländer, Afghane oder Tunesier oder so. Manchen Frauen graust's vor gar nichts. Irene schüttelt den Kopf. Sie putzen still vor sich hin. Aber was ist das? Ohne dass eine von ihnen diese Stelle schon bearbeitet hätte, führt eine Spur Blasen von den höher gelegenen Schichten des Asphaltsees hinunter und tropft auf das Pflaster des Platzes. Am Boden hat sich bereits eine Lache gebildet. Auf ihr schwimmt zäher Schaum. Mit professioneller Neugier tupft Frau Münchmeier mit dem Lappen darauf und begutachtet das Ergebnis. Was auf dem anthrazitfarbenen Asphalt dunkelgrau erschien, ist in Wirklichkeit rot. Hellrote Schlieren. Sie riecht daran und zieht die Stirn in Falten. Schaut euch das mal an. Ihr Ton war wohl aufgeregt genug, denn Irene hört auf, leere Dosen aufzusammeln und Inge kommt von der anderen Seite des Sees zu ihr herüber. Alle drei beugen sich über den Lumpen. Da drüben ist das Gleiche, meint Inge. Sie deutet auf Berlin-Alexanderplatz, ihrem Bereich des Sees, und zeigt ihren Lappen. Der ist ebenfalls rot verschmiert. Was ist das bloß? Seid ihr blind, ihr Weiber? Krakeelt es zu ihnen herüber. An der Backsteinwand der Freiheitshalle lehnt ein Mann. Speckige Weste, verbeulter Hut, Pilotenbrille, die auf den aufgedunsenen Wangen aufliegt, und ein Bart wie Sauerkraut. Wo kommt denn der plötzlich her? Meinen Sie etwa uns? Na klar, gibt's hier sonst noch jemanden? Er deutet mit einer Bierflasche auf die Gäste des Cafés. Die da drüben sind Klone, keine Menschen. Aber von euch hätte ich mehr erwartet. Frau Münchmeier geht einen Schritt auf ihn zu, stellt sich in Positur, die Arme vor der Brust verschränkt. Inge und Irene nehmen hinter ihr Aufstellung. Was hätten sie denn erwartet? Na, dass ihr seht, was vor euch passiert. Die Frauen blicken sich an, zucken mit den Schultern. Er stößt sich von der Wand ab und ist mit ein paar großen Schritten bei dem Asphaltsee. Hallo, hier? Er zeigt auf den vor ihm liegenden Mann. Kann man den wirklich übersehen? Die drei Frauen nähern sich, steigen langsam die einzelnen Schichten des Asphaltsees hinauf, bleiben vor dem Liegenden stehen. Frau Münchmeier schiebt eine Haarsträhne unter den Rand ihres Kopftuchs. Irene hält sich eine Hand vor den Mund. Nur Inge traut sich und beugt sich vor, tippt den Mann an der Schulter. Er bewegt sich nicht. Das grün-weiß karierte Hemd steckt im Bund der braunen Hose. Die Hände liegen neben der Hosennaht und die Zehen seiner Füße zeigen nach außen. wären seine Augen nicht weit aufgerissen, so weit, dass das gelbliche Weiße die dunkle Iris überstrahlt, könnte man annehmen, er läge hier völlig entspannt. Er ist tot, haucht Inge und tritt zurück. Ja, klar, tot. Was sonst? Der Fremde dreht sich mit erhobenen Händen im Kreis, als würde er die göttliche Vernunft um eine Gabe anflehen. Habt ihr nicht sein Blut an euren Lumpen? Irene nickt. Der Mann zeigt auf den Mund des Toten. Feine Blasen liegen erstarrt in seinen Mundwinkeln, scheinen aus ihm herauszublubbern. Sie laufen durch seinen ordentlich gestutzten Bart, den dunklen Hals hinunter und tropfen auf den Gussasphalt. In seinen kurzen Locken funkelt Nässe und auch seine Kleidung ist schwer davon. Nur an seinen Knien wird der Stoff langsam heller, da die Sonne an Kraft gewinnt und ihre Arbeit aufnimmt. Wir müssen die Polizei rufen. Frau Münchmeier sieht ihre Kolleginnen an. Keine rührt sich. Und was wollt ihr denen sagen? Ausländer liegt ertrunken im Asphaltsee? Naja, Frau Münchmeier schaut hinüber zu den Menschen im Café. Obwohl sie nur ein paar Meter entfernt sind, nimmt niemand Notiz von ihrer Gruppe. Warum nicht, wenn es so ist? Ist das ein Flüchtling? Irenes Frage richtet sich an niemand Bestimmten. Einer von denen, die im Mittelmeer ertrunken sind? Der Fremde nimmt einen Schluck aus der Bierflasche. Die beiden Frauen starren Irene an. Wie bitte? Denk doch nach. Frau Münchmeier zieht die Augenbrauen zusammen. Wie sollte er denn dann nach München hier auf diesen Platz gekommen sein? Irene macht eine Schnute. Keine Ahnung? Der Mann zündet sich eine Zigarette an und steckt sie sich zwischen die dünnen Lippen. Rauch kräuselt hoch in die Luft. Alle schweigen und blicken auf den Toten. Da löst sich aus der Backsteinmauer der Freiheitshalle eine Gestalt. Zuerst erscheint ein Wust von rotblonden Locken, darunter ein engelsgleiches Gesicht mit strahlenden Augen. Dann streckt sie gleichzeitig einen schmalen Arm und ein langes Bein mit silbernem High Heel aus der Mauer. Niemand außer dem Mann mit der Pilotenbrille bemerkt, wie sie sich zur Gänze materialisiert und das kurze weiße Kleid mit dem Ausschnitt bis zum Bauchnabel zurechtzieht. Er tritt auf sie zu, wirft die Zigarette auf den Boden und reicht der jungen Frau die Hand, um sie zum Schauplatz zu geleiten. Sie beugt sich vor und gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Tja, und was dann passiert, müssten Sie selber lesen. Vielen Dank.
Oh, spooky. Jetzt habe ich ja erzählt, es gibt einen ersten Teil und irgendwann kam die Idee, nachdem der sich so gut verkauft, es soll einen zweiten Teil geben. Was war dein Plan? War die Idee zu sagen, oh, der erste war so gut, wir versuchen was ganz Gleiches zu machen, oder wie bist du vorgegangen?
Naja, das ganz Gleiche ist langweilig, also da bin ich ja immer eher dagegen. Von daher habe ich mir schon überlegt, was könnte man dann als Oberthema Neues machen. Also das erste, mordsmäßig münchnerisch 1, hat ja davon gelebt, dass es noch keine Stadtteilkrimis gab bislang, also keine Anthologie mit Stadtteilkrimis. Und bei dem zweiten dachte ich mir, okay, was wäre interessant für Münchner, für Münchnerinnen, vielleicht Orte in München, die nicht unbedingt jeder kennt. Und das sind meine Stadtgeheimnisse. Also ich habe dann eben ja eine ganze Liste mit Orten zusammengesucht und meine Autoren, meine Autorinnen durften sich aussuchen, was ihnen denn da so angesprochen hat und daraus eine Geschichte basteln. Okay.
Und du hast Autorinnen angesprochen, wo du davon ausgegangen bist, die können gut schreiben.
Ja.
Und spannend schreiben.
Also ich hätte natürlich auch gerne wieder die gleichen Autoren, Autorinnen genommen wie vom Einser, weil ich fand das Einser auch schon sehr gelungen. Aber auch da ist es wieder so, es ist vielleicht auch für die Leser, für die Leserinnen ganz interessant, mal auch andere Namen zu lesen und auch andere Arten von Geschichten zu hören. Und deswegen habe ich also ungefähr so die Hälfte ist die alte Crew oder Leute aus der alten Crew und die andere Hälfte sind neue Zugänge.
Und wir hatten ja im ersten Teil waren Rezepte mit dabei.
Ja.
Auch davon hast du dich verabschiedet, um was Neues zu machen. Und im zweiten Teil sind jetzt zu jedem Ort Fotos mit dabei. Weil, also mir ist es zumindest so gegangen, von den 20 Orten, die vorkommen, kannte ich also bestimmt die Hälfte nicht. Und dann ist es hilfreich, wenn man ein Foto hat und sich das dann einfach besser vorstellen kann. Ja. Zum Beispiel diesen Asphaltsee, ich habe da in der Nähe gearbeitet, das ist an der Donnersberger Brücke und ich hatte den nie gesehen vorher. Also ist dann ganz gut, wenn man ein Foto hat.
Genau, er fällt auch nicht auf. Und zu den Fotos muss ich sagen und auch zu den kurzen Beschreibungen, ich habe das Glück, im Hirschkäfer Verlag meine Anthologien herausgeben zu können. Und der Martin Arz, der Verleger vom Hirschkäfer Verlag, ist halt ja auch der Mensch, der sich in München sehr gut auskennt und der hatte eben die ganzen Fotos gemacht und die Beschreibungen dazu geliefert. Und da bin ich sehr froh, dass er mir das abgenommen hat.
Genau, sehr hilfreich. Den Martin sehen wir dann nachher noch. Gut, dann haben
bin
wir
ich entlassen?
Mal so,
dann, ja.
haben wir mal ein grobes Bild und dann würde ich sagen, danke Ingrid.
Ja, danke.
Und wir machen mit dem zweiten Startplatz weiter. Das ist Nicole Neubauer. Ich hatte vorhin schon gesagt, von der Juristin bis zur Krimi-Autorin scheint es nicht weit zu sein. Du hast,
genau, einige, die das machen.
Du hast 10 Jahre mit Wirtschaftskriminalität dich beschäftigt, bevor du dann professionell zum Schreiben gekommen bist. Und ich kann mich erinnern, wir hatten vor wahrscheinlich 5 Jahren eine Lesung, wo die Nicole eine Kurzgeschichte gelesen hat, die sie geschrieben hat. Und da gab es noch keinen dicken Krimi von dir. Und ich dachte mir, diese Frau wird hoffentlich irgendwann einen richtigen dicken Krimi schreiben. Und sie hat es gemacht mit ihrer Wächterreihe, ein Münchner Kommissar, der ermittelt, wo es mittlerweile 3 Bände gibt. Und der vierte ist, glaube ich...
Der vierte ist bald fertig.
Okay. Sehr schön. Gibt es eine Fortsetzung? Mhm. Die haben wir auch draußen, die anderen, also die dicken Krimis sozusagen. Und mit dir gehen wir jetzt in die Au zum Glockenturm der Maria-Hilf-Kirche.
Meine Geschichte heißt Toccata in Gschiss-Moll. Ich brauche Ihnen gar nicht zu sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie der Sache nachgehen, sagte der Pfarrer. Und das in Ihrer Freizeit, Frau Kommissarin. Ach, wir waren doch schon bei Elli, Pfarrerchen, sagte Elli. Und helfen ist Ehrensache. Es wäre eine Katastrophe, wenn sich die Einbrüche in der Kirche herumsprechen. Gerade während der Auerduld, da möchten wir jeden Skandal vermeiden. Der Pfarrer machte ein betrübtes Gesicht. Er sah aus wie ein überdimensionierter Barockengel mit roten Wangen und ebenso roter Nase. Wenn Sie Ihre Kollegen hochoffiziell daraus halten könnten? Ach, bestimmt hat alles eine natürliche Erklärung. Elli hakte sich bei ihm im Gedränge der Duld unter. Sie mochte den Pfarrer der Au. Seit er bei einem Sommerfest die Polizeipferde gesegnet hatte, hatte sich eine Freundschaft zwischen ihnen entsponnen. Elli war schon mehr als einmal im Pfarrhaus bei einem Glas Messwein versackt, unter dem alten Birnbaum, der im Lied »Drunt in der Grenner Au« besungen wurde, aber zu Ellis Enttäuschung gar nicht blau war. In jeder Ecke der Duld empfing sie ein anderer Geruch. Vor dem Biergarten roch es nach Steckerlfisch, auf dem großen Platz nach Ponys, in der Kuriositätengasse nach stockfleckigen Büchern und ungelüfteten Schränken, und zwischen den Gemüsehobelständen müffelte es nach frischem Sellerie. Elli wich ein paar Kinderwägen aus und steuerte auf die Gasse zu, aus der ein Duft von Zimt und Zucker wehte. 3 Apfelküchel bitte. Nein, 6, korrigierte sie sich. Apfelküchel bekam man nur einmal im Jahr. Das musste sie feiern, auch wenn sie den Reißverschluss ihrer Lederjacke schon aufs Äußerste forderte. Der Pfarrer briefte sie beim ersten Glühwein des Jahres über den Fall. Seit 3 Tagen bekommen wir Beschwerden, dass nachts Musik aus der Kirche kommt. Morgens sind die Türen aufgesperrt. An den Schlössern hat sich jemand zu schaffen gemacht. Keine Schäden und vom nächtlichen Musikus keine Spur. Elli fragte, und es ist nichts gestohlen worden. Das ist ja das Komische. Der Einbrecher hat nicht einmal die Opferstöcke angerührt. Es kommt nur diese Musik vom Carillon aus dem Glockenturm um Mitternacht. Dann muss es ein Gespenst sein, sagte Elli und erntete einen vorwurfsvollen Blick wegen ihrer heidnischen Gedanken. Wer hat denn alles einen Schlüssel zur Kirche? Na, ich, der Organist, der Mesner, der Carillonneur. Und wenn der Carillonneur nur üben wollte, fragte Elli. Na, gestern auf Nacht um 12 saß er bei mir im Pfarrhaus, um die Lieder für heute durchzusprechen. Und er hat genauso blöd geschaut wie ich, als die Musik angefangen hat. Horch! Der Pfarrer zupfte Elli am Ärmel und zeigte nach oben. Das Stimmengewirr auf der Duld wurde leiser, Menschen blieben stehen, reckten ihre Köpfe. Die volle Stunde hatte geschlagen. Erst zart, dann immer kräftiger, ertönte der silbrige Klang von Glocken aus den Turmfenstern. Der Carillonneur spielte eine Toccata von Bach. Schön, fand Elli. Aber klingt ein bisschen schräg, oder? Toccata in Gschiss-Moll? Am gleichen Tag, am gleichen Ort, auf Nacht um 23:30. Bei Nacht ist die Auer Duld ein Labyrinth aus dunklen Gängen, voller Schatten und Ecken und unerwarteter Geräusche. Die Marktstände schützen mich vor den Blicken von der Straße. Als ich Schritte auf dem Kies höre, drücke ich mich in den schmalen Spalt zwischen 2 Hütten. Wahrscheinlich bin ich das Gefährlichste hier. Das Schloss der Sakristei ist kein Hindernis für meine Dietriche. Die innere Tür zur Kirche steht offen. Wie leichtsinnig, Herr Pfarrer. Licht scheint mir entgegen. Ich zucke zurück. Aber da ist nur ein Tisch mit Kerzen, eine kleine Kapelle, eine Statue von Mutter Maria. Die meisten Flammen sind schon heruntergebrannt, die Gebete und Wünsche darin erloschen. Meine Schritte hallen in der dunklen Kirche wie in einem Schiffsbauch. Die Wärme des Herbsttages und der vielen Menschen hat sich darin gefangen. Auch ohne Licht finde ich die kleine Tür zum Turm und die enge Wendeltreppe. Ich muss einen Schwall von Platzangst hinunterschlucken, als es weiter hochgeht. Weiter und weiter, über 100 Stufen. Es ist so dunkel, dass ich immer nur die nächste Stufe ertasten kann. Endlich bin ich am Durchgang zum Glockenturm angekommen und ich muss verschnaufen und mir den Bauch halten. Trübe Helligkeit fällt durch die Turmfenster. Nach und nach schälen sich Formen aus schimmerndem Metall heraus. Die Glocken schlafen hier oben und blinzeln, als ich ihre Ruhe störe. Kleine Glöckchen aufgereiht an Schnüren, große Glocken in den Ecken, die würdigen Riesen an ihren angestammten Plätzen. Es ist noch nicht so weit. Ich setze mich an den Spieltisch und warte, bis die Zeit gekommen ist. Die dicke Salvatorglocke erwacht mit einem Schleifen und Malen und schlägt 2-mal, dass die Wände zittern. Noch eine halbe Stunde. Und was in der halben Stunde passiert, steht in der Geschichte.
Oh, eine Gestalt schleicht sich nachts in den Glockenturm hoch. Dieses Carillon, das ist ein Glockenspiel, oder?
Das ist ein bespielbares Glockenspiel, das man auf einem Spieltisch beginnen kann wie eine Orgel. Man schlägt kleine Hämmerchen mit den Fäusten drunter und kann da auch mehrstimmige Stücke drauf spielen. Es ist wunderschön, also jetzt im Frühjahr oder im Herbst zur Auerdrift gehen und zur vollen Stunde mal anhören. Es ist wirklich ein Erlebnis.
Okay, und aber nur mit den Händen, nicht mit den Füßen?
Es gibt auch ein Pedal.
Okay, gut. Ja. Und wie bist du dazu gekommen zu der Geschichte?
Ich singe seit vielen Jahren in einem Chor, der in der Maria-Hilf-Kirche probt. Und wir kennen auch die ganzen Hinterzimmer der Kirche jetzt schon sehr gut. Und auch den Pfarrer, der hat uns da auch schon mal hochgeführt. Wir haben eine Vorführung bekommen. Und das war für mich dann doch ganz, ganz spannend, so einen Ort, wo ich auch das Backstage ein bisschen kenne, dann mal in einer Geschichte zu verarbeiten.
Und der echte Pfarrer hat auch eine rote Nase?
Nein,
und
nein, nein. Das ist ein erfundener Pfarrer. Das okay. So unverschämt wäre ich ja nicht.
Okay, dann vielen Dank, Nicole okay. Neuber. Ja, auf Startplatz 3 ist Raoul Bildgen. Und er ist für unseren internationalen Flair heute zuständig. Er ist aus Luxemburg,
ja.
Lebt jetzt in Wien,
ja.
Also ich meine mehr international.
Ich nehme gleich ein paar Länder mit.
Genau, du erledigst ein paar Länder. Und du bist nicht nur Schriftsteller, sondern du bist auch Schauspieler, machst Theater und du bist Psychotherapeut.
Genau so ist es, ja.
Da reden wir nachher drüber.
Genau.
Jetzt gehen wir mit dir in die Max-Vorstand und hören was von der Harmlos.
Genau. Harmlos steht er da, der Harmlos, nackert. Nur die Scham haben sie ihm züchtig bedeckt, wie wenn er sich zu schämen hätte. Ob der Vater, der mit Frau und zwei Kindern vor mir an der Statue des Harmlos vorbei über die Wiese Richtung Unterführung geht, seinem Sohn erklärt, wer der Harmlos war? Wohl kaum, weil er es nicht weiß. Weil es niemand weiß, weil der Harmlos harmlos bleiben muss, weil er nichts anderes sein soll als die Einladung, die er ausspricht, durch den englischen Garten zu wandeln und dann, gestärkt, zur Arbeit zurückzukehren. Er sagt die Mittagspause an, sonst nichts, sonst nichts. Dabei war es früher Abend, als er des Kaisers gewahr wurde, so muss man es doch sagen, eines Kaisers gewahr werden, den sieht man nicht einfach mal so auf der staubigen Straße auftauchen mit seiner ganzen Mannschaft, den Soldaten und dem Gefolge und den vielen Günstlingen und jenen, die es noch werden wollen. Und der kleine Antinoos steht da am Fluss, der eigentlich nur mehr ein Bach ist, so trocken ist es seit Wochen und Monaten, in dem er gerade eben noch gespielt hat mit einem aus Holz gebastelten Boot, das leider immer auf die Seite gekippt ist, immer wieder. Was hat er nur falsch gemacht? Genauso wie sein Vater es ihm gezeigt hat, mit Segel und Kiel und trotzdem, es schwimmt einfach nicht so, wie es soll. Nein. Da hat er seine Scham nicht bedeckt, denn er schämt sich nicht. Er ist ein Kind, das im Fluss spielt. Warum sollte er sich etwas anziehen, so heiß wie es ist? Und der Kaiser höchstpersönlich sitzt auf einmal vor ihm auf seinem Pferd und schaut auf ihn herab. Lang. Antinoos blickt zu ihm hoch, zum Kaiser, ohne zu wissen, dass er es mit dem mächtigsten Mann der Welt zu tun hat, aber klar ist es trotzdem, dass das nicht irgendwer ist, so viel Metall wie der an seinem Körper hat. Trotzdem sagt der Junge nur, was ist? Der Kaiser antwortet nicht. Da kommt die Mutter aufgeregt aus ihrem kleinen Haus. Was ist da los? Was ist das für ein Tross? Was sind das für Pferde? Wer ist dieser Mann bei ihrem Sohn? Der Kaiser? Der Kaiser, was kann ich für euch tun? Nicht der Kaiser antwortet, er schaut sie nicht einmal an, sondern ein anderer Mann, der sie weg vom Imperator bringt und ihr Wasserschläuche in die Hand drückt, die sie zu befüllen hat. Schnell, keine Zeit, wir müssen weiter, nah wird's bald. Sie tut, was man ihr sagt. Sie kriegt nicht mit, wie ihr Junge, das dumme Kind, dem Kaiser sein Boot hinhält. Schon stoßen gleich mehrere Bewaffnete dazu, um diesem impertinenten Flegel zu zeigen, was sich gehört, doch der Kaiser hebt nur eine Hand, wie es Kaiser so tun, und die Welt steht still. Er bückt sich weit nach unten, damit er das Boot fassen kann. So mancher denkt sich vielleicht, der plumpst jetzt runter mit dem ganzen Gewicht seiner Rüstung vor die Füße dieses Kindes in den Staub. Doch das tut er nicht. Er nimmt das Boot in die Hand und betrachtet es genau. Er dreht es hin und her, ruckelt am Mast, zupft am Segel und gibt es schließlich dem Kleinen zurück. Zu kurz, sagt Hadrian, der Kiel. Siehst du, wie lang der Mast ist und das Segel? Das bringt das Schiff aus dem Gleichgewicht. Der Kiel muss viel länger sein, sonst kippt es doch um, oder etwa nicht? Nein, antwortet der Junge. Es kippt nicht um, fragt der Kaiser. Schwimmt wie eine Eins, entgegnet der Junge. Das will ich sehen. Oh, Graune durch den ganzen Tross, was hat er gesagt? Er will das sehen, wie soll das gehen? Wo bleibt denn nur die Mutter dieses frechen Bengels, dass sie ihn zur Ordnung ruft? Da winkt der Kaiser schon einen Lakaien herbei, der ihm vom Ross hilft, und er steigt ab, gibt dem Jungen sein Spielzeug zurück, legt eine Hand auf dessen nackte Schulter und sagt, na los, zeig's mir, wie dein Schiffchen schwimmt. Antinoos zuckt mit den Schultern und geht Richtung Fluss, der Kaiser hinterher. Den Jungen kümmert es nicht, dass der große Mann jetzt über die Felsen klettern muss, um bis zum Wasser zu gelangen bei dem niedrigen Stand. Nein, während er selbst barfüßig darüber hinweghüpft. Dann hockt er sich hin, setzt das Boot aufs Wasser und es schwimmt. So wie es soll. Mucksmäuschenstill sei es, könnte man sagen, doch umso lauter zirpen die Zikaden, die sich zu Tausenden und Abertausend aber sowas von gar nicht darum scheren, dass da ein Mensch beleidigt sein könnte, weil er von einem kleinen Kind vorgeführt wurde. Das Schiff schwimmt. Der Junge grinst. Der Kaiser auch. Er grinst. Das hat die Welt noch nicht gesehen, oder nur selten, nach einer entgegen aller Voraussagen gewonnenen Schlacht vielleicht. Abrupt dreht Hadrian sich um, sein Umhang schlägt auf, er stapft zurück zu seinem Pferd und seinen vielen Untergebenen, er geht weiter, setzt zu einer Frage an, doch da sieht er sie schon, die Mutter des Kleinen, die er gesucht hat. Er geht auf sie zu, legt eine Hand auf ihre Schulter, so wie vorhin dem Kind, und geht mit ihr ein paar Schritte weg von allen anderen, so dass niemand hört, was sie reden, oder eher, was er ihr sagt, denn sie hält den offenstehenden Mund, hört zu, nickt nicht einmal. Antinoos schaut seinem Boot nach, das immer noch aufrecht übers Wasser zieht, schon einige Meter weit weg ist. Wenn er es noch einfangen will, muss er jetzt lospreschen, sonst holt er es nicht mehr ein. Er bleibt stehen. Langsam kündigt sich der Sonnenuntergang an. Antinoos weiß nicht, wie lange sie geritten sind. Sein Hintern fühlt sich wund an, doch das macht ihm nichts aus. Immerzu blickt er sich um. Da war er noch nie. Fremde Häuser, fremde Felder, ein fremder Horizont. Endlich machen sie Halt. Erstaunt sieht der Junge, dass auf einer Wiese Zelte aufgeschlagen sind, Dutzende, vielleicht Hunderte, soweit das Auge reicht. Er fragt sich, ob auch er in einem Zelt wird schlafen dürfen. Er würde gerne in einem Zelt schlafen. 2 Sommer ist es her, als er mit seinem Vater in einem Zelt geschlafen hatte in den Bergen. Er kann sich nicht einmal mehr wirklich erinnern, wie das war. Da war er ja auch noch ein Kind. »Ich bin kein Kind mehr«, fährt es ihm plötzlich in den Sinn. »Ich habe mein Zuhause verlassen. Jetzt bin ich ganz auf mich gestellt.« »Ich kann das allein«, motzt er den Mann an, der ihm vom Pferd helfen will, und schon hüpft er runter, wie wenn es nichts wär. Belustigt schaut er zu, wie der Kaiser ächzt beim Runtersteigen vom Pferd, obwohl er dabei gestützt wird, alter Mann. Hadrian legt dem Jungen wieder die Hand auf die Schulter, das scheint so seine Masche zu sein, und führt ihn in das größte und prächtigste Zelt. Drinnen sind Teppiche ausgelegt und Felle, Möbel stehen rum, ein riesiges Bett, selbst ein Feuer brennt. »Das ist noch ein Zelt«, wundert sich Antinoos, »das ist ein Palast.« »Komm mal her«, sagt der Kaiser und dreht den Jungen um. »Das ist schlimm«, sagt er. »Was hab ich denn getan?«, fragt der Junge. »Ja, tut denn das nicht weh?« Jetzt, da er daran denkt, ja, da tut er weh der Hintern, sehr sogar. Wie aus dem Nichts erscheint ein Mann mit einem irden Topf. »Ich mach das«, sagt der Kaiser, und der Mann reicht ihm das Gefäß, verbeugt sich tief und geht rückwärts wieder aus dem Zelt hinaus. »Da«, sagt der Kaiser, »leg dich aufs Bett.« Antinoos macht, was man ihm sagt. Kaum liegt er, spürt er, wie Hadrian seine Beine an den Fesseln umschlingt und ihn näher zu sich heranzieht. Dann spürt Antinoos zuerst etwas Nasses. Der Kaiser wäscht ihm mit einem Tuch den Staub der Reise und den Dreck seines ganzen bisherigen Kinderlebens von den Füßen, den Beinen, dem Hintern. Dann pflegt er seine geschundene Haut mit einer nach Kräutern und Oliven duftenden Salbe. Nicht viele wären dabei so seelenruhig eingeschlafen wie Antinoos. Dankeschön.
Deine Geschichte fängt an mit dem Harmlos-Denkmal im Englischen Garten, das für den Antinoos steht. Mhm. Warum heißt es harmlos, dieses Denkmal?
Es heißt harmlos, weil da ein Spruch draufsteht. Er steht natürlich auch im Buch, wie sich das gehört. Ja. Aber ich kann trotzdem mal kurz vorlesen. Steht da, harmlos wandelt hier, dann kehret neu gestärkt zu jeder Pflicht zurück.
Okay. Und die Geschichte, du hast jetzt natürlich nur einen Teil gelesen, ist einmal eine Familie, die in den Englischen Garten geht, ein Erzähler, der diese Familie beobachtet, und dann ist der andere Teil deiner Geschichte dieser Antinoos und der Kaiser.
Genau so ist es, ja.
Und du sagst, der Erzähler, der eigentliche deiner Geschichte, könnte einer deiner Klienten als Psychotherapeut sein.
Ja, das ist richtig. Es ist jetzt nur so ganz, ganz knapp angedeutet. Antinoos, das ist eine verbürgte Geschichte, den hat es wirklich gegeben, war ein kleiner Junge, der irgendwann dem Kaiser Hadrian begegnet ist, er war etwa 10 Jahre alt und der Hadrian hat ihn mitgenommen, so wie ich es beschreibe oder so ungefähr vielleicht, und der Junge wurde zum Geliebten, zum Liebhaber von Hadrian, das heißt, der Hadrian, ein erwachsener Mann, Kaiser, hat sich diesen 10-jährigen Jungen mitgenommen. Man kann sagen, damals war das nicht so wie heute, aber selbst damals haben nicht alle Menschen das gut gefunden, dass der Hadrian das gemacht hat. Und es ist, der Antinoos ist dann irgendwann später zu Tode gekommen und selbst damals gab es schon viele Gerüchte, wie denn das hätte passieren können. Hadrian selbst hat den Antinoos dann zum Gott erklärt und es wurden viele Tempel für ihn errichtet und sogar eine Stadt nach ihm benannt. Und deswegen gibt es diese Statue jetzt noch, weil Hadrian das angefangen hat. Und welche Hintergründe dahinter stecken, das ist eben die Frage. Und das ist, aus dieser Sicht wird diese Geschichte erzählt von diesem Erzähler, weil als Therapeut arbeite ich vor allem mit Männern, die Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Das ist mein Fachgebiet und daher kommt der Gedanke, dass dieser Erzähler ein Klient sein könnte.
Okay. Dieses etwas Verklärte mit dem Hadrian und den Antinoos kennst du aus deiner Arbeit und in der Geschichte dann, wie es im wirklichen Leben ist, wo nichts mehr verklärt ist.
Die Antinoos-Geschichte habe ich erst jetzt kennengelernt, weil ich hatte von den vielen Vorschlägen, die Ingrid gegeben hat, null Ahnung, wirklich absolut gar keine Ahnung. Und irgendwie war da die Statue harmlos und ich habe mir gedacht, ach, das klingt spannend, keine Ahnung, was es ist. Und ich habe Ingrid schon gesagt, ich schreibe was über den harmlos. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und bin auf diese Geschichte gestoßen und habe mir gedacht, okay, seit einigen Jahren arbeite ich in genau diesem Feld, also muss ich das jetzt auch zum Thema machen. Weil ich habe das vorher tatsächlich noch nie literarisch bearbeitet.
Und es ist eine Gratwanderung, das Thema zu bearbeiten. Es ist, wir haben schon gehört, es sind einige wirklich lustige und spooky und ganz unterschiedliche Geschichten. Bei deiner Geschichte ist mir ein bisschen schlecht geworden. Die ist so gut geschrieben und aber so fein und so feinfühlig geschrieben, dass es gut ist, dass sie da drin ist. Aber es ist wirklich nichts, was irgendwie lustig ist. Aber es ist ja auch gut, dass wir die Bandbreite da drin haben.
Ja, so ist es.
Also danke für die Geschichte.
Danke auch.
So, ganz harter Schnitt, ich versuche gar keine Überleitung. Startplatz 4 ist Bettina Brömmel. Auf die Bühne bitte. Bettina schreibt unter ihrem echten Namen für Jugendliche. Sie schreibt als Lily Adams oder Adams? Adams? Adams, romantische, jetzt eine romantische Liebesgeschichte, die wir auch draußen haben, also eines der schönsten Cover, was draußen liegt. ist die Lily Adams und du arbeitest beim Bayerischen Rundfunk in der Unterhaltung und sie macht mit ihrer Kollegin, der Beatrix, die Münchner Schreibakademie, wo Menschen, die einen Roman schreiben möchten, lernen, wie man denn das professionell macht. Also wenn jemand sich berufen fühlt, die beiden Damen wissen, wie es geht. Mit dir gehen wir jetzt ins Olympiadorf.
Genau.
Und die Geschichte heißt Der Parcours der schwindenden Pfunde.
Genau, also mein Platz ist die Rote Stadt. Die kennen vielleicht auch nicht allzu viele, ist auch im Buch beschrieben, wo das ist genauer. Genau, Parcours der schwindenden Pfunde. Du hast abgenommen. Schnell schließt er das Küchenfenster, damit sein wütendes Geschrei nicht nach draußen dringt. Ich sehe es genau, an den Oberarmen zum Beispiel. Wo ist das wunderbar weiche Fleisch hin? Jetzt baut er sich vor ihr auf, stemmt die Arme in die Hüften, seufzt schwer. Was nun kommt, tut mir am meisten weh, will er damit sagen. Sie kauert auf dem Klappstuhl, der unter ihrem Gewicht leise ächzt. Er hasst es, wenn sie seinem Blick ausweicht. Ilona, sieh mich an! Er schlägt mit der flachen Hand auf den Tisch, so heftig, dass ihr Gläschen mit dem Eierlikör umkippt. Milchig-gelbe Schlieren breiten sich auf der Wachstischdecke aus. Er hört, wie sie zu wimmern anfängt, greift in ihr langes, dichtes Haar und reißt ihren Kopf mit einem Ruck nach hinten. Sie hat noch immer die Augen geschlossen. Schwarzes Mascara verschmiert ihre Wangen, diese beiden runden, üppigen Hügel in dem großflächigen Gesicht. Das Fett an ihrem Doppelkinn zittert und am liebsten möchte er mit seiner Zunge über ihre Haut fahren, sie ablecken, überall und dabei ihr Fett durchkneten. Doch da ist diese Wut, diese enorme Wut. Welche Mühe hat er sich gegeben? Wie lange hat er gebraucht, um ein perfektes Kunstwerk aus ihr zu machen? Und was ist der Dank? Sie versucht abzunehmen und sie glaubt, er bemerkt es nicht. Für wie blöd hält sie ihn? Er lässt ihren Kopf los. Ihr Kinn drückt sich sofort gegen den Brustkorb. Die Augen sind weiter zusammengekniffen. Sie sieht aus wie ein kleines Mädchen, trotz des frühzeitig ergrauten Ansatz im schwarz gefärbten Schopf. Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht, scheint sie zu hoffen. Beinahe hat er Mitleid mit ihr, aber nur beinahe. Glaubst du, ich investiere über Jahre in dich, um dann zuzusehen, wie du alles ruinierst, schreit er weiter. Er öffnet den Kühlschrank und holt die Packung mit den Schokoküssen heraus. Los, die isst du jetzt. Er knallt die Pappschachtel vor sie auf den Tisch und bemerkt, dass sie wieder zusammenzuckt. So ist es recht. Sie muss wissen, wer hier das Sagen hat. Er klappt den Karton auf und entnimmt den ersten Schokokuss. Er hasst die Dinger, ekelhaft, süß und pappig. Aber er weiß, sie liebt diese Teile. Sie findet sie so schön schmeichelnd, als ob sie das Mundinnere liebkosen, ihre Worte. Sie schüttelt den Kopf, dreht nervös an ihrem Ehering. Iss, schreit er, und nun reißt sie die Augen auf voller Panik. Er packt zwei Schokoküsse auf einmal und drückt sie ihr gegen die Lippen. Mach's Maul auf, fette Sau! Der Waffelboden bleibt an seinen Händen kleben. Er schmiert ihr die Pampe ins Haar. Da fängt sie zu weinen an. Und als sie nach Luft schnappt, gelingt es ihm endlich, die nächsten beiden Schaumküsse in ihren Mund zu stopfen. Friss oder stirb, zischt er und lässt erst von ihr ab, als alle Schokoküsse aus der Familienpackung in ihrem Schlund verschwunden sind. So ist es brav. Erschöpft lehnt sie an den hellbraunen Fliesen der Dusche. Der warme Strahl streichelt ihren Körper, spült den Ekel und den Dreck mit sich fort, zumindest für den Moment. Sie hebt ihre Brüste, die Bauchfalten, spreizt die Beine so gut es geht, richtet den Duschkopf überall hin. Sie will seine Berührungen von sich abwaschen. Könnte sie doch nur all das Fett mit wegspülen, das sie in den letzten 10 Jahren in ihrem Körper deponiert hat, aus Liebe zu ihm. Am Anfang war alles so wunderbar. Endlich ein Mann, der ihr leichtes Übergewicht akzeptierte, der ihr Komplimente machte und mit dem sie zum ersten Mal in ihrem Leben erfüllenden Sex hatte. In den ersten Jahren, so scheint es ihr, bestand ihr gemeinsames Leben überhaupt nur aus Sex und Essen. Kinder haben sie nie gewollt, da waren sie sich einig. Sie konnte ihr Glück kaum fassen. Und wie froh war sie, dass er ihren Heimarbeitsplatz bei der Telefonhotline eines großen Versandhauses befürwortete. Du hast eine so schöne Stimme, ermutigte er sie. Die Kunden, die anrufen, werden dich lieben. Und du musst nicht aus dem Haus gehen und unnötig Kalorien verbrennen. Den Einkauf kann ich übernehmen, mach dir keine Sorgen. Und so war sie in den letzten 10 Jahren kaum nach draußen gekommen. Sie stellt das warme Wasser ab und ist froh, dass sie alleine aus der Dusche herauskommt. Sie rubbelt sich oberflächlich ab, wickelt sich in das Handtuch und lässt sich auf den Rand der Eckbadewanne sinken. Ja, sie muss gleich noch alle Falten abtrocknen, sonst entzündet sich die Haut wieder. Sie starrt in den beschlagenen Spiegel über dem Waschbecken. Eine Fremde glotzt sie an. Sie ist sich nicht sicher, wann alles gekippt ist. Es war nicht, als sie ihre Zehen nicht mehr sehen konnte, auch nicht, als ihre Knie zu Schmerzen begannen und sie Bluthochdrucktabletten nehmen musste. Vielleicht war es, als ihr klar wurde, dass sie morgens 5 Minuten und einen Gürtel am Bettpfosten zum Festhalten benötigt, um aufstehen zu können. Sie weiß aber genau, dass es 3 Wochen und 4 Tage her ist, seit sie beschloss, etwas zu ändern. Es war, nachdem sie diese Doku sah und ihr klar wurde, dass sie nicht mehr essen wollte, sondern sich bewegen. Dass sie bereits 8 Kilo abgenommen hat, ohne dass Richard dies bemerkte, erscheint ihr wie ein Wunder. Doch ihr war von Anfang an klar, dass irgendwann der Tag käme, an dem er es sehen würde. Jetzt war es soweit. Sie würde sich rüsten müssen, damit er ihren Plänen nicht länger im Weg stand. Nach dem Versöhnungssex kann er nicht einschlafen. Er hört das Ticken der Uhr und ihren schweren Atem, der sich zwischen all den Fleischmassen seinen Weg nach draußen suchen muss. Es kommt ihm vor, als liege er die ganze Nacht wach. Er hat nichts weiter gesagt, schließlich war sie den Abend über fügsam, hat Chips und Erdnüsse und 2 Tafeln Schokolade brav in sich hineingeschoben. Dennoch lässt er sich nicht länger täuschen. Nicht nur an den Oberarmen hat sie abgenommen. Es kommt ihm so vor, als seien ihre Waden ein Deut fester, als habe sie Muskeln aufgebaut. Das darf nicht sein. Alles muss schön weich und nachgiebig sein. Nicht nur ihr Körper, sondern auch ihr Geist. Alles an ihr soll nachgiebig sein, damit er sich in ihr verlieren kann, damit er sich auflösen kann in ihr. Schluss mit dem Gefühlsgewäsch. Er wird sie strenger kontrollieren müssen. Er wird seinem Chef sagen, dass er seine Arbeitszeit reduzieren muss. Er könnte behaupten, er müsse seine Frau pflegen, die schwer krank geworden sei. Dafür bekommt man doch extra freie Tage, oder nicht? Gleich morgen wird er sich erkundigen. Oder nein, besser noch, er wird aus dem Haus gehen, sich dann aber krank melden und sie beobachten. Er kann es sich nicht vorstellen, aber was wäre, wenn sie tatsächlich das Haus verlässt, während er arbeitet? Am nächsten Morgen ist alles wie immer. Beim Frühstück ist sie schweigsam, lässt sich aber 3 Brötchen dick mit Nutella von ihm bestreichen und isst ohne ein Zögern, ohne einen ihrer winselnden Blicke, die er nicht ausstehen kann. Auch die Spiegeleier mit Speck und der Erdnussbuttertoast wandern durch ihre weite Kehle hinein in diesen riesigen Ballon, der ihr Magen ist und der niemals platzt. Er tätschelt ihr den Kopf, küsst sie auf die Wange und verabschiedet sich, als wäre nichts, als sei alles in Ordnung. Noch im Treppenhaus zückt er das Handy, unten auf der Straße hat er die Chefsekretärin erreicht. Er hustet und spricht, als sei er schwer erkältet. Kein Hauch von Argwohn hört er aus ihrer Stimme, als sie ihm gute Besserung wünscht. Dann stellt er sich im Hof hinter die Fahrradständer und wartet. Er ist geduldig, ist es immer gewesen. Er hat sich 10 Jahre Zeit gelassen, aus ihr ein perfektes Abbild seiner Traumfrau zu machen. Da wird er ja wohl jetzt eine halbe Stunde oder länger warten können. Seine Schritte sind noch nicht im Treppenhaus verhallt, da stürzt sie, wenn man das bei ihr so nennen kann, ins Badezimmer und steckt sich den Finger in den Hals. Sie weiß inzwischen genau, wie man es am geschicktesten anstellt, damit alles wieder herauskommt. Nicht einmal heute Nacht hat er etwas gemerkt, als sie aufs Klo geschlichen ist, um zu erbrechen. Dann steigt sie auf die Waage. Jedes Kilo, das sie in den letzten 10 Jahren zugenommen hat, hat er gefeiert. Mit Küssen, mit Lob, mit Sex, mit gutem Essen, nein, mit viel Essen. Jetzt feiert sie. Wieder sind 500 Gramm verschwunden. 2 Butterpäckchen Fett, immerhin. Sie will, dass es so weitergeht, dass sie langsam aber sicher vor seinen Augen verschwindet, sich auflöst, sich davonmacht. Vermutlich hilft ihr, dass nun Tom für sie da ist. Sie war ganz erstaunt, dass er so schnell auf ihre Anfrage reagierte. Es war nicht schwer, ihn nach der Doku im Internet zu finden und ihn über seine Homepage zu kontaktieren. Sie holt das Handy aus dem wasserdichten Kästchen im Spülbecken der Toilette heraus. Tom war so reizend und hat es ihr besorgt. Und checkt WhatsApp. Ja, er hat ihr Treffen bestätigt. Um 10 Uhr in der Roten Stadt. So wie jeden zweiten Tag, außer am Wochenende, in den letzten 3 Wochen. Am Anfang war es ihr fürchterlich peinlich, mit ihrem absurden Anliegen zu ihm zu kommen. Aber schon als sie ihn in der Doku sah, spürte sie, dass er sich nicht lustig über sie machen würde. Dass er ein Menschenfreund war. Dass diese Doku nur gesendet wurde, um sie zu retten. Und sie hatte recht gehabt. Nicht eine Sekunde hat er ihr das Gefühl gegeben, sie könne nicht erreichen, was sie sich vorgenommen hatte. Und was das ist, steht hier drin. Vielen Dank.
Also bei der Nicole waren es die Apfelkirche, jetzt haben wir Erdnussbrote und
Schokoküsse.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es ist hart. Aber wir sehen Frauen, die sich was vorgenommen haben, die können gefährlich werden.
Ja, definitiv.
Okay, wir sind gespannt, was mit ihr passiert. Das spielt jetzt in der Roten Stadt, also die Dame geht in die Rote Stadt. Wie bist du auf die gekommen?
Ja, also die Rote Stadt ist an sich so ein Hotspot für Menschen, die Parkour machen. Ich weiß nicht, ob jeder diese Sportart kennt, da hüpft man ganz wild über irgendwelche Mauern und ganz steile Sachen und so. Und unser Sohn, der hat das vor ein paar Jahren, da war er so 10, hat er das entdeckt und hat das eine Zeit lang gemacht. Und da war eben immer der Ausflugsort sozusagen die Rote Stadt, weil das sind wirklich nur so komische Mauern, die da rumstehen. Man weiß gar nicht, was die sollen. Die sind auch nicht mehr rot, weil die sind alle mit Graffiti beschmiert oder bemalt, wie auch immer. Und genau, und an dieser Stelle. Und ich fand es, und es liegt auch so mitten zwischen so normalen Hochhäusern, auch so ein bisschen grün. Und also wie wenn das da so hingefallen ist und keiner hat es aufgeräumt. So in der Art.
Und dann muss da ein...
Und da passieren dann merkwürdige
etwas
Dinge.
Etwas passieren.
Genau.
Okay. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Ja.
Sie hörten Literaturradio Hörbahn Autoren. Premierenlesung des Buches Mordsmäßig Münchnerisch 20 Stadtgeheimnisse. Erster Teil.